Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Daniel Gerasch, bin schon vorgestellt worden. Ich bin Südbund-Ältester, komme aus Schwabach. Das ist etwas nördlich von hier, nicht zu verwechseln mit Schwabach. Das ist in Franken. Aber ich komme aus dem kleinen Dorf, ungefähr 1000 Einwohner, etwas südlich von Heilbronn. Genau, aber das ist das christliche Gemeindezentrum Schwabach, deshalb könnte man Schwabach kennen. Genau, und ich bin auch deshalb Teil des Südbundes und eben Südbundältester und im Zuge dessen immer mal wieder hier in Walderstadt. Allerdings war ich auch vorher schon hier und auf der Fahrt hierher bin ich wieder daran erinnert worden an diese schöne Zeit. Und zwar war ich im Zuge meines Theologiestudiums im Masterstudiengang, da habe ich ein 7 Wochen Praktikum gemacht und da habe ich bei einer Familie hier gewohnt, Familie Bauschert, die leider heute nicht anwesend sind. Aber genau, ein paar Leute habe ich in dieser Zeit hier kennengelernt und war sozusagen knapp 2 Monate hier. Obwohl ich sagen muss, dass ich die allermeisten von euch noch nie gesehen habe. Weißt du, wie schön ist und auch unschön. Ne? So ist so ein lustiger Mix. Okay, genug zu mir. Ich war am Donnerstag in Schweigheim. Und da ist auch eine MV-Gemeinde, falls ihr das noch nicht wusstet. Und da haben wir auch über diesen Sonntag heute gesprochen und über Martin. Und nicht nur, dass natürlich jeder da Martin kannte, sondern es stellte sich auch raus, jemand, der relativ neu in der Gemeindeleitung war, hat dann noch so nebenbei erzählt, ja, der hat uns damals getraut. Ja, sicher, der Martin weiß das noch. Und es ist was Spannendes, finde ich, wenn man sozusagen Martin anschaut. Natürlich gibt es irgendwie Präses und den Vorgänger Präses, nur die kennt man. Aber ich würde sagen, Martin gehört zu den Personen, die sozusagen so einen geheimen Bekanntheitsgrad haben, der irgendwie weit über das hinausreicht, was so die meisten erreichen würden. Also man kennt Martin einfach im MV. Und nicht nur im Süden, sondern auch im Norden. Das ist ganz verrückt. Ja? Martin hat eine Zeit lang auch in Berlin gearbeitet, als Pastor und so. Und das ist krass. Und das Spannende ist, es gibt da aber sowas wie so eine generationale Brücke. Ja? Es gibt da, irgendwann hört es auf. Irgendwann kennt man ihn nicht mehr. Was nicht daran liegt, dass er nicht attraktiv ist für jüngere Menschen oder so, das würde ich null implizieren wollen an dieser Stelle. Nein. Aber irgendwann hat sich die Kultur und die Gesellschaft verändert. Wer hätte das gedacht? Weil wie hoch ist die Verbundenheit mit dem Mülheimer Verband in dieser Gemeinde? Generell in Gemeinden. Wenn man jetzt nicht zufällig Fan von Echt oder was auch immer ist, dann gibt es da fast keine Verbindung. Ja, früher war das anders. Früher ist man immer dahin gefahren. Ja, wenn es dann die Südbund-Veranstaltung in der Olga-Gemeinde gab, da sind alle Jugendlichen hingefahren. Ja, und irgendwann dachte ich, wow, wir sind eigentlich genug Leute hier, warum sollen wir jetzt da immer nach Stuttgart pilgern? So, macht man nicht mehr. Ja? Und das ist so ein Phänomen, könnte man sagen, ja, woran liegt denn das jetzt? Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und ich glaube, dass die Ursache dafür, die sozusagen zumindest partiell eine Wurzel sein könnte, auch einen maßgeblichen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir Glauben gestalten und miteinander leben. Und die nicht sozusagen Praktizierung dieser Wurzel führt dazu, dass Menschen wie Martin so lange Zeit in ihrem Beruf bleiben und den bis zum Ende durchziehen. Und sogar noch mit Erwartung und viel Freude und großer sozusagen Antipathie, nicht Antipathie, sondern, nein, das Gegenteil, sondern Erwartungshaltung sozusagen in so eine neue Dienstphase gehen und erwarten, dass Gott noch was Großes vorhat und dass wirklich was passiert. Und das will ich auch erwarten und hoffen und das glaube ich und da bin ich ganz zuversichtlich und 100% sprechen dafür, würde ich sagen, dass es gut wird. Und ich bete nochmal, Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, für deine Gemeinde, für deine Gegenwart, für deine Treue, dass du Martin hier eingesetzt hast und dass du dein Reich baust in Walderstadt. Und dass du willst, dass Leben gelingt und Menschen berührt werden von dir in Jesu Namen. Amen. So, was hat es mit dem MV und diesem Bekanntheitsgrad und dieser generationalen Brücke mit diesen Utensilien zu tun? Eine Zahnbürste, Schokolade und eine Sonnenbrille. Und ich habe extra auch noch meine Freeletics quasi Equipment mitgebracht. Ein Witz. Freeletics arbeitet ohne Equipment. Wenn man sich kennt, dann ist es nicht witzig. Okay, ich hätte sonst eine Hantel mitgenommen, aber es war mir zu schwer. Okay, also Freeletics ist alles, was man draußen machen kann, sozusagen Liegestütze, Rennen, Joggen, was auch immer. Hier so. Genau, wie auch immer. Also diese verschiedenen Gegenstände und Martins Bekanntheitsgrad im MV, darum soll es heute Morgen geben. Und es geht um die Textstelle Römer 12, Vers 2, die gucken wir gleich noch zusammen an. Team Ehr ist dabei, das finde ich gut. Cool. Also, es geht auch ein bisschen um die Herausforderung. Ich würde sagen, das geht damit einher. Sozusagen, dass wir immer wieder an so Punkte kommen, dass wir merken, es gibt bestimmte Dinge, von denen wüsste ich, dass sie meinem Glaubensleben gut tun würden. Es gibt bestimmte Dinge, wenn ich sie tun würde, dann würde ich geistlich wachsen. Nicht nur geistlich, sondern auch so körperlich, physisch. Ja. Es wäre gut, ich würde mehr Sport machen. Es wäre gut, ich würde gesünder leben. Es wäre gut, ich würde früher aufstehen und später ins Bett gehen. Nee, andersrum. Nee, wie auch immer. Alles früher, alles früher. Früher ins Bett und früher aufstehen, keine Ahnung. Ja. Es wäre gut, ich würde mehr Lobpreis machen. Es wäre gut, ich würde mehr Quality Time mit meinem Ehepartner verbringen. Es wäre gut, es würde so viele Dinge geben, ich würde mehr Zeit, mehr Familie bringen, was weiß ich. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal so ein bisschen auf die geistlichen Sachen, vielleicht partiell zumindest. Ich würde mir regelmäßig Zeit nehmen, um Wort Gottes zu lesen. Die Frage ist sozusagen, wie viele von euch machen das? Wer von uns liest täglich im Wort Gottes? Und nicht YouVersion Vers des Tages, das zählt nicht. Na, wer jetzt gedacht hat, ja, eigentlich schon, nein, tust du nicht, nein, das zählt nicht. Also, sondern richtig sozusagen bewusst Zeit nehmen und mindestens Kapitel, sagen wir mal 3 bis 10 oder so, ja. Und dann stellen wir fest, es gibt eine Generation, die uns vorausgegangen ist, manche von denen sitzen hier, sind sozusagen die Silberrücken, die konnten das irgendwie, die können das immer noch. Für die ist es selbstverständlich, dass man jeden Tag für die Enkel betet und für die Familie und was auch immer, den erweiterten Bekanntenkreis. Und man liest natürlich jeden Tag, natürlicherweise in seiner Bibel. Und je jünger die Menschen werden, desto schwerer fällt ihnen das. Ja, was ist denn da los? Ich würde behaupten, die Ursache dafür, die gleiche, über die wir noch sprechen werden. Also wie kommt es, dass es da so einen Unterschied gibt in den Generationen, in der Verbindlichkeit, in der Hingegebenheit, in der Fähigkeit, Dinge umzusetzen über einen langen Zeitraum? Ist ja gar nicht so, als würden die jüngeren Menschen sagen, ja, das brauche ich nicht. Mir egal. Sondern es ist eher, keine Ahnung, irgendwie klappt das halt nicht so. Weiß auch nicht warum, aber eigentlich finde ich es gut. Und hin und wieder werde ich dran erinnert und dann denke ich so, ja, könnte man machen. Paulus adressiert die Christen in Rom im Römerbrief, kannte die gar nicht so gut, aber er hat ihnen was geschrieben. Und zwar steht es in Römer 12, Vers 2. Unsere moderne Übersetzung schreibt da, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. So, das klingt erstmal ganz nett. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Wörtlich steht da im Griechischen, me schematiziste. Was sozusagen, wenn man es wörtlich übersetzen würde, lasst euch nicht schematisieren, bedeutet. Von dem Äon, in dem ihr lebt, also von dem Zeitfenster. Also Paulus geht offensichtlich davon aus, dass es bestimmte Zeitfenster gibt, in denen Menschen leben, in denen es bestimmte Handlungs- und Denkparadigmen gibt, die bewusst und vor allem unterbewusst unser Verhalten und unser Denken, unsere Wahrnehmung verändern und prägen. Und er sagt, lasst euch nicht von dem Zeitfenster, in dem ihr lebt, prägen und umgestalten, sondern von wem sollen wir uns prägen lassen? Das wäre jetzt die Kindergottesdienstantwort gewesen. Ja, das war zu leicht, natürlich. Genau. Wir sollen uns prägen lassen von Gott, damit wir erkennen, was ihm wohlgefällig ist und was unserem Leben dient. So, jetzt möchte ich mit euch sprechen über die Wurzel. Also was ist das, was sozusagen die Schematisierung dieser Welt ist, die Paulus schon adressiert, die wir aber nicht so leicht identifizieren. Wir stellen fest, dass es da Unterschiede gibt in der Generation. So, manche vor uns konnten die Sachen viel, viel besser, von denen wir auch sagen würden, dass sie gut sind. Aber irgendwie kriegen wir sie nicht hin. Nicht ganz so gut jedenfalls. Und das Ganze hängt zusammen mit der, das wird jetzt simpel, mit der Metamorphose des Freiheitsbegriffs von der Moderne zur Spätmoderne. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ja, sehr gut. Okay, ich versinnbildliche das einfach mal so. Also Metamorphose bedeutet einfach Umwandlung, ist wie bei so einer Raupe zum Schmetterling. Ne? Erst ist so ein kleines, knubbeliges Viech und dann wird es schön. So, Metamorphose nicht unbedingt immer schön. Metamorphose bedeutet einfach, Dinge verändern sich. Zum Beispiel geil das Wort geil hat bei Luther was ganz anderes bedeutet als heute. Ja? Oder das Wort realisieren bedeutet eigentlich was ganz anderes, als wie wir es verwenden. Realisieren bedeutet eigentlich umsetzen. Ja? Aber durch den Einfluss des englischen Sprachgebrauchs denken wir realize, das bedeutet, das habe ich gar nicht gemerkt, habe ich gar nicht realisiert. Das ist aber Quatsch. Ja, wie auch immer, so gibt es sozusagen so einen diachronen Verlauf. Ja? Geil früher, heute. Wenn Jugendliche geil sagen, meinen sie was anderes als ein Botaniker. Ne? Wenn ein Kaktus vergeilt, ist es was anderes als beim Teenie. So, wie auch immer. So, das merken wir, okay, Begriffe verändern sich und ihre Bedeutung auch. Und bei Freiheit ist es genau das Gleiche. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel. Also, Freiheit in der Moderne ist geprägt sozusagen von Emanzipation. Kant hat es so definiert. Der Auszug aus der Unmündigkeit. Früher war es so, dass man natürlicherweise in dem Beruf seines Vaters geblieben ist. Woher kommen unsere deutschen Nachnamen? Wenn du jetzt nicht, was auch immer, ganz ungewöhnliche Namen hast, dann heißt du Müller, weil dein Vater Müller war. Und dein Vater war Müller und dessen Vater war Müller und dessen Vater war Müller. Oder Schuster oder Schmied oder Schuhmacher oder sowas. Ja? Daher kamen unsere Namen. Und früher war es ganz, es war vorgegeben. Es gab keine Ausbildungsstellen oder so. Also ist man im Beruf der Familie geblieben. Emanzipation in der Moderne war jetzt plötzlich die Eröffnung der Wahlfreiheit. Vielleicht will ich ja gar nicht Schuster werden. Das ist gar nicht meine Begabung. Und neu entstanden ist plötzlich die Wahlfreiheit. Ich muss nicht mehr machen, was mir von oben vorgegeben wird, sondern ich kann mich entscheiden. Und heute wäre das völlig abwegig. Warum sollte ich denn den Beruf meines Vaters wählen? Der muss ja zu mir passen. Ne? So hat sich die Zeit entwickelt. Aber das war was Neues sozusagen. Emanzipation ist der Freiheitsbegriff der Moderne. Jetzt ist es aber spannend, zum Beispiel im ethischen Bereich gab es da auch eine Entwicklung. Ja? In der Ethik ist es so gewesen, früher hat die Kirche vorgegeben, was ethisch vertretbar ist und was nicht. Ja? Sex vor der Ehe ist illegitim, ne? Steht schon in der Bibel und so. Jetzt kam man in der Moderne zu dem Ergebnis, naja, was ich und meine Verlobte unter der Bette getreiben, das geht ihnen in der Kirche aber gar nichts an. So, hat er ja irgendwie auch recht, ne? Wir sind ja nicht die Ethikpolizei. Aber zu diesem emanzipatorischen Freiheitsverständnis konnte man auch relativ gut in den ethischen Diskurs gehen, weil man sagen konnte, ja, stimmt, ich werde nicht kontrollieren, was du mit deiner Verlobten machst, das ist deine Entscheidung, du hast eine Gewissensfreiheit, aber es ist deine Verantwortung, dein Gewissen zu speisen. Ja, also lies sozusagen im Wort Gottes, ja, setz dich dem Heiligen Geist aus und dann wirst du hoffentlich zu guten Entscheidungen kommen, alleine. Ja? Sozusagen das ist der Diskurs mit emanzipatorischer Freiheit im ethischen Bereich. Da kann man sagen, ja, mach was du willst, aber achte drauf, was deine Quellen sind. Vielleicht nicht unbedingt MTV, sondern ne, so, die Bibel. Und da greift Paulus schon ein, sozusagen im Korintherbrief, sagt, ja, ihr sagt, wir sind frei zu tun, was wir wollen. Sagt ihr, ja, stimmt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber nicht alles ist nützlich. Damit impliziert er sozusagen, achte darauf, dass dein Freiheitsverständnis nicht zu einem Codewort für Egoismus wird. Ich habe halt Bock drauf, also mache ich das, ist mir egal. Nein, wir sind Christen, also sind wir sensibel. Okay, denken wir heute auch noch so? Hat sich der Freiheitsbegriff in unserer Wahrnehmung verändert? Ah, sicher, aber gewaltig. Wir würden sagen, natürlich, Emanzipation irgendwie in gewisser Weise haben wir schon auch noch. Aber das Freiheitsverständnis der Spätmoderne, den Zeitfenster, dem Äon, in dem wir leben, findet sich komprimiert, ausgedrückt, in einer SMS, wie wir sie alle kennen. Nämlich, komme etwas später. Emanzipation ist vorgestern. Spätmoderne ist nicht Festlegung. Der Freiheitsbegriff der Spätmoderne ist nicht Festlegung. Deshalb müssen wir heutzutage immer und überall unser Handy dabei haben, wenn wir uns auch auf einen Termin geeinigt haben. Weil es ja immer sein könnte, dass jemand absagt. Oder ich komme später, oder was weiß ich. Ja? Früher hätte man gesagt, wir treffen uns nächste Woche Mittwoch um 17 Uhr beim Lidl-Parkplatz und dann gehen wir zusammen wandern. Und dann geht man dahin. Der Pustekuchen, wer macht denn heute sowas? Ja? Du musst am selben Tag nochmal nachfragen. Und, heute steht noch oder nicht? Dann wartet mal, bis die Antwort kommt. Vorher würde ich nicht losgehen. Ja? Weil immer alles neu verhandelt werden kann. Und das ist so ein massives Konzept in der Wahrnehmung dieser Generation und unserer Kultur, dass es ein unfassbar lukratives Geschäftsmodell geworden ist. Weil wovon profitieren denn Amazon, Zalando, About You und so, das nimmt ja immer mehr zu? Von unserer Unverbindlichkeit und diesem Bedürfnis nach Nichtfestlegung. Ich kann alles bestellen, was ich will, wann ich will, wo ich will. Und alles wird mir umsonst geliefert. Und ich kann alles auch wieder zurückschicken. Ich muss mich überhaupt nicht festlegen. Mit meiner Bestellung habe ich mich null festgelegt. Das fühlt sich gut an, oder? Oh ja. Ja, und unser Fernsehen ist ganz genauso aufgebaut. Früher musste man am Freitagabend 20.15 Uhr Prinz Eisenherz gucken. Als ob, das macht doch heute keiner mehr. Ich gucke alles, was ich will, wann ich will und sogar wo ich will. Ja? Auf meinem Handy. Natürlich habe ich da alle Apps drauf. Wir leben in einem Zeitfenster, in einem Äon, das auf eine ganz massive Art und Weise unser Freiheitsverständnis umgeprägt hat. Und wir nehmen es noch nicht mal wahr. Aber es prägt und formt die Art und Weise, wie wir Glauben gestalten, wie wir Beziehungen gestalten und wie wir auch unsere Gottesbeziehung gestalten, unseren Umgang zur Gemeinde gestalten. Das ist herausfordernd. Und das Spannende ist, Paulus adressiert diese Thematik und er sagt, lasst euch von Gott verändern. Er sagt, ihr seid schematisiert von dem Zeitfenster, in dem ihr lebt, ob ihr es wahrnehmt oder nicht. Eure ganze Empfindung ist davon geprägt. Jeder von uns nimmt es als unangenehm wahr, sich festzulegen.
Ich nicht.
Als ob. Ja? Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt. Lasst euch nicht schematisieren, sondern lasst euch von Gott verändern. Anakinosis ist dieser Begriff. Und Martin, weißt du sicher, der kommt typischerweise vor im Zusammenhang mit der Taufe. Und das Spannende ist, so, das würde ja so ein bisschen implizieren, als würde das so mit einmal wird unsere Wahrnehmung verändert. Das stimmt aber nicht. Der Heilige Geist tut es in der Regel in der Funktion als Didaskolos, als Lehrer, als Trainer, jemand, der uns hilft, sozusagen uns Schritt für Schritt, Stück für Stück zu verändern. Und es gibt ja so einen Vorschub und wir erleben das häufig, wenn wir uns erstmalig Gott zuwenden, dass wir merken, oh, manche Dinge fühlen sich ganz anders an. Das Mikro auch. Plötzlich will ich nicht mehr meine AC/DC-CDs hören oder was auch immer. Ja, plötzlich höre ich mir Lobpreis und so. Manche Dinge nehmen sie wie anders wahr. Aber grundsätzlich ist es so, könnte man es so ein bisschen vergleichen mit Brillengläsern. Ja, das sagt, die Schematisierung dieser Welt sind sowieso Brillengläser. Die verändern die Art und Weise, wie ich die Dinge wahrnehme. Und noch besser wären eigentlich nicht Brillengläser, sondern Kontaktlinsen, würde ich sagen. Weil ich die noch nicht mal sehe. Ich sehe sie nicht und trotzdem verändern sie die ganze Art und Weise, wie ich Dinge wahrnehme. Die Schematisierung dieser Welt. Und das ist total herausfordernd, weil wir sozusagen Nichtfestlegung als höchstes Gut unserer Kultur und Gesellschaft wahrnehmen. Nichtfestlegung. Und es wird uns impliziert und suggeriert als was super Gutes. Aber diese Nichtfestlegung, diese Unverbindlichkeit wird zum Krisenszenario. In welchen Bereichen? Allen Bereichen zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Alles, was soziale Interaktion beinhaltet. Jetzt nehmen wir mal so einen klassischen Verein hier vor Ort. Ja? Jungsche Arbeit, Chorprobe, was auch immer. Stranger, ja? Egal was. Plötzlich finden sich die Vereine wieder in der Wirklichkeit, in der es ganz viele Leute gibt, die ihre Arbeit ganz toll finden. Und super toll. Ja? Aber niemand würde auf die Idee kommen, sich verbindlich, regelmäßig festzulegen, sich einzubringen. Boah, das ist ja voll die Last. Ja, also jede Woche, nee, das kann ich mir. Also wir können uns schon vorstellen, da mal zu helfen und mal zu unterstützen und auch mal hinzugehen, aber doch nicht regelmäßig. Jede Woche, das geht nicht. So, und plötzlich finden sich alle Vereine wieder in der Situation, dass sie merken, das ist total herausfordernd, irgendwas zu gestalten auf Dauer mit lauter Menschen, die es irgendwie grundsätzlich gut finden und sich auch mal einbringen würden, aber nicht verbindlich festlegen wollen. Und es wird zum Krisenszenario. Ja? Das merkst du bei jungen Menschen, ich will das gar nicht zu sehr ausweiten, in jeder Form von sozusagen Beziehungspflege, Gestaltung, überhaupt kennenlernen. So, ja? Soziale Interaktion lernt man nicht, indem man swiped. Ja? Links, rechts, so. Es passiert nicht. Genau. Dafür braucht es soziale Interaktion. Und natürlich, wenn wir das jetzt übertragen würden auf die Gemeinde, sagen wir auch, natürlich lassen wir uns nicht prägen und formen von dem Zeitfenster, in dem wir leben, aber gleichzeitig merken wir das doch hier genauso. Dass sich Menschen sehr wohl entscheiden, hin und wieder in den Gottesdienst zu gehen, aber doch nicht verbindlich regelmäßig mitzumachen. Irgendwo. Und die gleiche Herausforderung haben wir doch nachher auch in der Art und Weise, wie wir unsere Gottesbeziehung gestalten. Wie würde man adjektivisch sozusagen einen Glauben beschreiben, der geprägt ist von Nicht-Festlegung? Im besten Fall unbeständig. Und ist es im Christlichen ein Hopp oder Top? So sind wir. Sind wir so? Lassen wir uns schematisieren von dem Zeitfenster, in dem wir leben. Ein anderes Beispiel für soziale Interaktion wäre Liebe. Ja? Wie könntet ihr beweisen, dass ihr euch liebt? Ist ja nicht so, als wäre die Liebe nicht real, aber es ist nicht so einfach, das so spontan zu beweisen. Liebe lässt sich sehr viel leichter beweisen über einen Zeitraum, über ein Zeitfenster. Ihr habt euch kennengelernt, du hast sie gesehen, und du hast ihr Blumen geschenkt und zum Valentinstag gratuliert oder so. Und daraufhin hat sie sich nicht entschieden, ihn zu lieben. Mist. Dann hat er aufgegeben. So, oh nee. Hab's versucht, hat nicht geklappt, bringt nichts. Oder man entscheidet sich für ein kontinuierliches Investment. Ich weiß, dass es vielleicht etwas mehr Zeit und Anläufe braucht. Möglicherweise. Anderes Beispiel. Wenn du einmal im Jahr zum Zahnarzt gehst, fallen deine Zähne raus. Was bringt 2 Minuten Zähneputzen? Gar nichts. Aber jeden Tag 2x2 Minuten Zähneputzen. Das macht den Unterschied. Was bringt der Besuch beim Zahnarzt? Da geht man ein Jahr hin und er sagt dir dann, verwenden Sie Zahnseide, dann kauft man sie, legt sie in den Schrank und dann liegt sie da, ja, bis man es nächstes Jahr wieder hört. Aber die Hauptarbeit ist das Kleine. Was bringen 2 Minuten Zähneputzen? Fast nichts. Aber die Verbindlichkeit, die Regelmäßigkeit, die Beständigkeit, die macht den Unterschied. Ja, aber wir sind heutzutage eher auf Intensität getrimmt. Verbindlichkeit, Festlegung, oh, das ist anstrengend. Wir wollen lieber Intensität. Jetzt, wenn ich es will und dann ganz toll. Aber was bringt 2 Stunden Zähneputzen? Das ist noch nicht hilfreich, das ist richtig schädlich. Für deinen Zahnschmelz und für dein Zahnfleisch. Danach hast du Zahnfleischbluten, garantiert. Junge, das tu nicht. Ja? Wir wollen Intensität und nicht Verbindlichkeit. Nicht Festlegung, nicht Kontinuität. Aber so ist es mit der Liebe, mit dem Zähneputzen oder nehmen wir mal Sport. Ja? Wenn ich mich entscheide, ich bin nicht ganz so zufrieden mit meiner Figur, vor ein paar Jahren hatte ich noch 30 Kilo mehr, ja? Und dann gehe ich mal zum Sport. So, und dann mache ich wirklich 1,5 Stunden Sport und dann gehe ich nach Hause, dusche mich, stelle mich nackt vor den Spiegel und sehe, nichts. Hat nichts gebracht, offensichtlich. Okay, bringt nichts. Ja. Nächsten Tag mache ich nochmal, ich bin ja ein verbindlicher Typ, also mache ich nochmal. Ja. Und arbeite 1,5 Stunden an meinem Körper und gehe nach Hause, dusche mich, stelle mich nackt vor den Spiegel und sehe nichts. Bringt nichts. Also könnte ich zu dem Ergebnis kommen, hab's versucht, kein messbarer Erfolg, hat nichts gebracht, lasse ich. Oder ich entscheide mich für die verbindliche Kontinuität, weil ich weiß, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehen kann, langfristig wird es was verändern. Und so ist es in der Liebe auch. Es ist nicht dieser eine Moment oder diese 2-mal, wo man es versucht hat, sondern dass man sich festgelegt hat über einen längeren Zeitraum. Und nachher ist es die Akkumulation all der kleinen Dinge, all der einzelnen Situationen, die irgendwann zu dem Punkt geführt hat, als hätte Inge einen Knopf gedrückt, ich glaube, es ist Liebe. So all die Situationen, wo Martin zum Kühlschrank gegangen ist und nicht nur sich selbst, sondern auch ihr ein Getränk geholt hat. Das ist genau das, was sie wollte, ohne dass sie gefragt hat. Und die Situation, wo er nach Hause gekommen ist und sie angefangen hat, von ihrem furchtbaren Tag zu erzählen und der einen ganz, ganz tollen Tag hatte und nicht gesagt hat, okay, warte mal, aber jetzt hör mir mal zu, sondern wo er zu Ende gehört hat. Alles ertragen hat von ihrem schlechten Tag und kein Wort gesagt hat über seinen wunderbaren Tag. Und dann kann man nicht genau sagen, wann. Aber irgendwann hat sich da was verändert. Man merkt, ich glaube, jetzt ist es Liebe. Und so ist es auch beim Sport. Ich kann dir nicht sagen, wann es passiert. Aber wenn du regelmäßig Sport machst, dann wirst du fit werden. Und dann wirst du anders aussehen. Dann hast du irgendwann hier so deinen V oder was weiß ich, worauf du scharf bist. Ja? So ist es mit deinen Zähnen. Und das Wunderbare ist auch beim Sport in Kontinuität, in Verbindlichkeit und Festlegung entsteht Raum für Fehltritte. Wenn ich weiß, dass ich regelmäßig dabei bleibe, dass ich dran bin, dann kann ich mir auch mal einen Cheat Day gönnen. Ne? Mit Schokolade und Schokokuchen und Fat Burger Abendessen und Cocktails trinken bis zum Umfallen. Ne? So, das geht. Und ich werde deshalb nicht meine komplette Figur verlieren, weil in Verbindlichkeit Raum für Fehltritte ist. Und das ist auch das Wunderbare in der Ehe, das bedeutet jetzt nicht unbedingt Ehebruch oder so, aber je länger wir leben in dieser Beziehung, desto mehr wissen wir um den anderen. Und das ermöglicht Raum für Fehltritte. Wenn wir das jetzt zurück übertragen, unseren Glauben, und ich komme jetzt langsam zum Schluss, dann ist es, finde ich, das Allerschönste eigentlich, dass wir diese Verbindlichkeit bei Gott finden. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch gehabt mit einem guten Freund, ehemals sozusagen aus meiner Schulzeit. Und der ist homosexuell und der gestaltet seine Beziehung zu seinem aktuellen Partner so, dass er sagt, ja, wir ziehen nicht zusammen, das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Und was ich noch viel krasser fand, war, dass er meinte, es ist mein Lebensabschnittsgefährte und ich habe mich daran gewöhnt, dass es auch nie mehr als das sein wird. Weil wir uns nicht festlegen. Er ist verzweifelt an der Stelle, aber er weiß, dass sich keiner auf Dauer festlegt. In seinem Umfeld jedenfalls. Und ich war in dem Moment so schockiert, weil ich dachte, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, was das für ein unfassbares Privileg ist, dass meine Frau und ich, wir uns füreinander festgelegt haben. Vor Gott und Menschen. Und es steht. Und nicht in jedem Konflikt wird es neu verhandelt. So, oh, ich weiß nicht, lassen wir uns doch scheiden, wer nimmt die Kinder, was weiß ich. Nein, es gibt eine andere Größe, die Beziehung und auch Fehltritte so wunderbar macht. Und das ist das Schönste, das ist vielleicht auch mit einem Grund, warum wir in den Gottesdienst gehen. Weil Gott sich festgelegt hat. Gott hat sich festgelegt für dich. Und das biblische Verständnis von Freiheit ist genau das Gegenteil von dem, was die Zeit, in der wir leben, uns suggeriert. Freiheit bedeutet Festlegung. Gott hat sich festgelegt für dich. Für immer. Und egal, was du tust, diese Entscheidung steht. Und Gott lädt uns ein, zu reagieren auf seine Festlegung. Und ich, meine persönliche Reaktion, Festlegung. Weil ich weiß, dass der Designer dieses Universums weiß, was er tut. Will ich ihm vertrauen und will ich so reagieren? Ich sage, ich will mir Zeit einplanen. Ich will nicht, dass meine Woche einfach nur so passiert und möglicherweise Gott auch Raum darin findet. Sondern ich will mich festlegen für Verbindlichkeit, für Regelmäßigkeit. Entgegen die Prägung meiner Zeit, die mir sagt, jede Art von Festlegung ist schlecht. Und nein, ich vertraue meinem Gott. Und vielleicht ist es ein Glaubensschritt für dich. Fühlt sich nicht so an. Sich festzulegen, verbindlich zu werden. Aber das ist das Schönste, was passieren kann. Und es ist das Schönste, dass wir wissen, dass es Menschen und Gott gibt, der sich festgelegt hat für uns. Und deshalb steht diese Einladung. Und deshalb habt ihr auch Gewissheit, weil Martin sich festgelegt hat. Und hoffentlich auch seine Ehe. Da wird jetzt nicht demnächst ein Crash passieren. Sondern das ist eine Generation, die weiß, was Verbindlichkeit ist. Und das macht Glaube spannend. Und es führt uns in neue Herausforderungen. Also gestern war ich auf so einem Kindergartenfest und habe mich da in die Sonne gelegt, keinen Bock gehabt, mit Eltern zu reden, die sind alle komisch. Und dann hatte ich so das Empfinden, dass Gott sagt, geh mal zu dieser kleinen Frau dahin. Ich weiß, die ist immer ein bisschen unsicher, aber geh mal und lad sie meinen Gottesdienst ein. Kenne die gar nicht. Und dann ist es so, ich habe mich ja mal festgelegt, dass ich Gott gehorche, also mache ich es einfach. Ja? Dann bin ich hingegangen, dachte, okay, hallo. So, ihr wohnt ja jetzt in Schwabach. Wollt ihr da nicht mal in den Gottesdienst kommen? Ja, wir haben auch schon mal drüber nachgedacht. Jetzt ist ja wirklich dicht. Zack und so, wir haben es mit dir ausgemacht. Ja, dann verabrede sich mit meiner Frau und so. Und es ist einfach gut, gehorsam zu sein. Aber es erfordert auch eine Festlegung. Sag, ich entscheide mich, meinem guten Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Ich entscheide mich für Begegnung. Ich entscheide mich für Festlegung. Weil ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Und weil er will, dass mein Leben gelingt. Wenn du willst, dass Gottes Pläne für dein Leben Wirklichkeit werden, dann folgt dieser Einladung, dich festzulegen, Gott mehr Raum zu geben. Es nicht einfach passieren zu lassen, sondern zu erleben, dass es Leben verändert. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich festgelegt hast für uns. Und ich danke dir, dass du es festgemacht hast für alle Zeit am Kreuz. Dass wir auf dich schauen dürfen und erleben dürfen, dass du uns siehst und kennst und liebst, dass du uns vergibst, dass du uns einlädst in Beziehung zu dir. Und so will auch ich mich festlegen und ich segne jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass du ihnen eine Sehnsucht schenkst danach, sich festzulegen und auf dein gutes Angebot zu reagieren. In Jesu Namen. Amen.